laut, ungehobelt, sexuell aggressiv. Das ist das Klischeebild, das wir von einem muslimischen Mann haben. Und spätestens nach der Kölner Silvesternacht hat dieses Bild jede Menge Nahrung bekommen. Aber stimmt das? Wer ist das, der Muslimmann? Wer Sie sind, was Sie wollen, genau das fragt die muslimische Publizistin Zineb El-Masra in ihrem neuen Buch mit dem Titel Muslimen. Zineb El-Masra ist jetzt bei uns auf der Buchmesse. Guten Tag.
Guten Tag.
Ihr Buch ist in zwei Teile geteilt. Unter der Überschrift Nahaufnahme porträtieren Sie zunächst einige muslimische Männer. Wie weit ist die Bandbreite da? Das geht vom 31-jährigen Sexarbeiter bis zum typischen Macho-Mann in der muslimischen Großfamilie.
Absolut. Und wir haben natürlich auch, und die gibt es hier in Deutschland, in vielen muslimischen Ländern, aber auch weltweit, auch sehr erfolgreiche muslimische Männer, die als Unternehmensberater arbeiten, ihr eigenes Unternehmen gründen, sich auch durchaus beruflich erprobt haben, die auch durchaus ihre Religion wechseln. Ich habe auch jemanden im Buch, Aktürk, der in einer klassischen, traditionellen muslimischen Familie aufgewachsen ist, mit türkischem Hintergrund und heute Bahai ist und eben seinen Lebensweg und seine Sozialisation beschreibt. Und daher ist die Bandbreite in Muslimen tatsächlich sehr breit gefächert, weil vom Kriminellen über den beruflichen Überflieger, sowohl finanziell als auch geistig, intellektuell geweiteten Mann, ist alles sozusagen dabei.
Aber wenn wir an einen muslimischen Mann denken, denken wir immer an den Macho-Mann. Das ist das Klischee. Ist das stimmig? Ist was dahinter?
Na, es ist ein Klischee und Klischee finden natürlich in der Realität auch immer einen Funken Wahrheit, weil sie sich natürlich an der Realität orientieren. Und diese Männer sind natürlich präsent, weil sie immer mal wieder auffallen. Also jeder hat irgendwie mehr oder weniger mal die Begegnung mit einem Macho aus den südlichen Breitengraden erlebt oder jemanden kennengelernt, der vielleicht irgendwie genau dieses Klischeebild bestätigt. Das Traurige ist natürlich bei diesen Klischeebildern oder gerade für muslimische Männer, dass dieses negative Auftreten so sehr dominiert, medial, in Filmen, aber eben auch durchaus im Alltag, dass all jene, die dieses Klischee nicht leben, nicht widerspiegeln und auch ablehnen, dass die natürlich immer wieder damit konfrontiert werden. Und das hat auch einen Grund, warum beispielsweise auch sehr erfolgreiche muslimische Männer, die ich im Buch porträtiere, auch bewusst anonym bleiben wollen, weil sie schon auch ein bisschen Angst haben, dass wenn sie sich eben outen öffentlich, dass von diesem Klischee, was eben nach wie vor da ist, sich auch etwas durch die Bekanntmachung ihrer eigenen Identität auch auf sie überträgt. Auch das Muslimsein ist häufig mit Engstirnigkeit, Rückständigkeit, mit Frauenunterdrückung wird es assoziiert, weil auf der anderen Seite wir natürlich auch stark das Bild der muslimischen Frau als Opfer haben. Und genau wie das auch ein Teil der Realität ist, ist es aber eben auch nicht Realität, weil Frauen sehr oft auch Täterinnen sind. Und bei Muslimen sehen wir natürlich auch, welche problematische Rolle die muslimischen Mütter und Partnerinnen und Freundinnen teilweise oder auch Frauen in der Gemeinde auch einnehmen.
Das ist so, ja, ich sag mal, wie das in der deutschen Gesellschaft vielleicht vor 50 Jahren war oder auch speziell in der katholischen Gesellschaft vor 50 und 100 Jahren. Die Frau, die existiert eigentlich nur als Mutter, als Mama, als Heilige, ja, oder eben als Hure. Mehr gibt's nicht, oder?
Genau, das Bild spiegelt sich tatsächlich auch in muslimischen Communities. Das muss nicht immer auch eine muslimisch praktizierende Community sein. Das können halt auch Leute sein, die vor allem in nationalistischen Gruppierungen verortet sind, in Gruppierungen, wo man sehr an traditionellen Werten festhält. Also Sie kennen, es gibt unheimlich viele auch laizistische Türken, die trotzdem innerhalb der Familie sehr konservativ sind. Also die auch nicht wollen, dass ihre eigenen Töchter jemanden außerhalb der eigenen Ethnie heiraten oder meinetwegen auch aus der eigenen, also aus einer anderen Religionsgemeinschaft oder auch eine junge Frau, die vielleicht dann auch vorzeitig auszieht. Also diese Bilder sind genauso existent. Und ich würde vielleicht an einem Punkt widersprechen. Die Mehrheitsgesellschaft hier ist tatsächlich in vielerlei Hinsicht schon auch emanzipierter. Die Frauen haben viel mehr Rechte als eben vor 50 oder 100 Jahren. Aber wir leben auch heute noch natürlich immer noch in einer Gesellschaft, die auch immer noch ein bisschen patriarchal ist. Also das ist auch nicht komplett aufgehoben. Obwohl man sagen muss, dass bei vielen muslimischen Familien und Männern, aber auch Frauen, das Patriarchat tatsächlich noch sehr stark vorherrscht. Obgleich es eben auch viele gibt, die trotzdem als muslimische Frauen und muslimische Männer sehr emanzipiert sind und auch Eltern haben, die ihren Weg auch unterstützen, sowohl die Männer als auch Frauen. Und da ist eben noch viel, viel zu tun. Das ist auch so ein Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, um einem auch nochmal aufzuzeigen, wo es klemmt, wo man einfach auch langfristig ansetzen muss, damit es für muslimische Männer genauso angenehmer wird wie für muslimische Frauen.
Aber wie ist das? Die muslimischen Macho-Jungs oder überhaupt Macho-Jungs, die werden doch alle von Frauen großgezogen. Die müssen es doch besser wissen und ihre Jungs anders erziehen, oder?
Das ist das Dilemma des Patriarchats, weil Frauen zwar die Ersten sind, die unter dem Patriarchat leiden, aber sie schaffen es sehr, sehr selten, weil sie es auch nie gelernt haben, anders zu leben. Sie wissen, wie sie sich bewegen, wie sie Anerkennung bekommen innerhalb des Patriarchats. Und das führt eben dazu, dass sie diese Strukturen weitergeben und versuchen, innerhalb des Patriarchats, innerhalb des Systems, sozusagen kleine Machträume sich zu erkämpfen. Und da geraten zum Beispiel viele muslimische Männer ganz oft in die Partnersatzrolle, weil die Männer, also die eigenen Ehemänner oftmals abwesend sind. Und das ist wirklich dann so ein Teufelskreis, der sich überhaupt nicht schließt. Und das auch zu durchbrechen und da auch mal aufzuzeigen, wo man ansetzen muss, das ist ja auch ein Anlass für dieses Buch und aufzuzeigen, man ist mit diesen Sorgen, mit dieser Unsicherheit, die viele muslimische Männer haben, die auch unzufrieden sind mit der Situation, dass man aufzeigt, ihr müsst anfangen, über all diese Probleme und über euer Unwohlsein auch zu sprechen, weil viele leiden auch unter diesem Patriarchat.
Also, was man machen muss, ist Gesprächsräume schaffen, Möglichkeiten den Menschen anbieten, darüber zu reden. Wie kann das gehen?
Also wir müssen, glaube ich, ganz, ganz stark enttabuisieren. Es darf keine Tabus innerhalb der Religion geben. Es darf keine Tabus innerhalb der Religionspraxis geben. Es darf keine Tabus in den Geschlechterfragen geben. Also wirklich, wenn wir Dialog führen, auch ehrlichen Dialog. Also wir haben natürlich unheimlich viele interkulturelle, interreligiöse Dialogforen. Also an Dialog mangelt es eigentlich nicht. Aber wir führen keine aufrichtigen, ehrlichen und durchaus auch kritischen Dialoge. Und ich rede jetzt nicht kritisch im Sinne von oben herab. Und wir erklären euch als Nicht-Muslime, wie man sich emanzipiert. Das meine ich nicht, sondern wo man neugierig Fragen stellt, wo man aber auch, sagen wir mal, auf muslimischer Seite, wenn es angebracht und notwendig ist, und es ist an vielen Stellen angebracht und notwendig, auch zuzugeben, dass es an vielen Stellen klemmt und dass man das auch angeht.
Ist aber nicht ganz einfach, gerade in religiös geprägten patriarchalischen Familien. Wenn ich da Kritik anbringe, Zweifel äußere, dann fliege ich doch meist als ungläubig gleich raus, oder?
Genau, und das ist auch so ein Problem. Und deswegen ist Enttabuisierung ganz wichtig. In dem Moment, wo patriarchalische Strukturen kritisiert werden, die religiös legitimiert werden, führt man sozusagen in dem Moment Religionskritik aus. Und das führt ganz oft leider in vielen muslimischen Familien, und die müssen tatsächlich noch nicht mal reaktionär sein, dazu, dass teilweise schon in Richtung Gotteslästerung geht. Und das ist ein Problem, weil viele Menschen sind mit bestimmten Praxen und Praktiken sehr unzufrieden. Es führt auch dazu, dass die Menschen nicht glücklicher sind. Sie verstellen sich sehr oft innerhalb der Partnerschaften, innerhalb der Gemeinden. Es wird Gewalt teilweise in den Moscheegemeinden ausgeübt. Das ist wirklich durch die Bank weg. Ich habe ja mit vielen Leuten gesprochen, Teil ihrer Sozialisation gewesen. Und das darf und muss auch angesprochen werden. Und ich glaube, in nächster Zeit wird es auch immer mehr Menschen geben, die merken, dieses Schweigen, den Deckel draufhalten, die Gemeinde schützen, eben in Anführungsstrichen vermeintlich keine Argumentation für Rechtspopulisten zu liefern. Dieses Argument, dieses Konzept geht nicht auf. Ganz im Gegenteil, durch das Verschweigen stärkt man eher die rechtspopulistischen rechten Gruppierungen.
Doch viele Moscheegemeinschaften sind Closed Shops. Wie kommt man da rein? Also das ist sehr schwierig. Oder zum Beispiel als Junge, der in einer patriarchalisch-religiös geprägten Familie aufwächst und feststellt, dass er homosexuell ist. Da gibt es fast keine Möglichkeiten, oder?
Das ist tatsächlich eine Sache, die viele wirklich eigenständig schaffen müssen. Das Buch, was ich geschrieben habe, ist ja vor allem eine Möglichkeit aufzuzeigen, ihr seid mit euren Unsicherheiten, mit euren Gefühlen, mit euren Ängsten nicht allein. Von euch, von eurem Empfinden gibt es viele, denen geht es ähnlich, bundesweit, international. Und wenn ihr möchtet, dass sich das verändert, wenn ihr wirklich euer Leben verbessern wollt und das sowohl auf männlicher wie auch weiblicher Seite, dann müsst ihr im Einzelnen anfangen. Und da ist es natürlich wichtig, sich auch Verbündete zu suchen, also auch Gleichgesinnte, wo man sich gegenseitig stärkt. Natürlich gibt es auch viele andere homosexuelle muslimische Männer, die ihre Homosexualität verstecken, und manche neigen dann dazu, sozusagen andere Gruppen dann zu marginalisieren und auch zu unterdrücken, um das zu kompensieren, was natürlich auch nicht hilft. Aber wenn sie erkennen, dass das nichts bringt und dass das eigentlich sie langfristig unglücklich macht, dann wirklich Verbündete suchen und Gleichgesinnte, um eben genau diese Räume des Austausches zu suchen. Da ist natürlich jeder Einzelne gefragt. Also wir als Gesellschaft können nur durch Gesetze, durch verschiedene Angebote die Möglichkeit geben, Räume anzubieten, aber den Raum in Anspruch nehmen und frei reden, enttabuisiert reden, das muss jeder Einzelne tatsächlich selbst machen. Und wie gesagt, mit Muslim Man, mit dem Buch, ist das ein Versuch, die Leute zu empowern und zu sagen, traut euch. Deswegen auch dieses Bild mit einem Pflaster auf einer haarigen Stelle, was man mit Schwung abzieht, das tut weh, aber es tut halt nur kurz weh.
Was hilft, ist natürlich auch die Emanzipation der Frau im Islam auch. Aber da scheinen wir gerade in einer Zeit zu leben, wo viele Kulturen eher ein Rollback erleben. Es muss doch eher entmutigend sein, oder?
Es ist tatsächlich entmutigend und das Bild der Ehrbaren, das Bild der Familie wird sehr stark über die Frau eben definiert. Also Emanzipation wird nicht ohne die Männer gelingen. Sie sind zum Teil auch Väter, sie sind eben Partner, sind eben auch Söhne und insofern sind natürlich die Frauen auch stark gefragt, aber es wird natürlich auch besser gelingen, wenn man innerhalb der Partnerschaft sich gemeinsam eben auf diesem Weg der Emanzipation begibt. Das habe ich ja in Emanzipation im Islam in dem vorigen Buch auch nochmal deutlich gemacht. Es gibt sehr viele muslimische Männer innerhalb der Theologie, die sehr emanzipatorisch und auch durchaus auch feministische Ansätze verfolgen. Und da gibt es manchmal sogar Entwicklungen, dass Frauen dem sogar konträr sich positionieren, weil sie wissen, dass in dem Moment, wo sie das unterstützen, innerhalb ihrer eigenen Community, die sehr konservativ, archaisch, patriarchal ist, da eher sozusagen marginalisiert werden. Und da merken wir, dass es weniger um Religion geht, sondern wirklich um Persönlichkeit, um Unsicherheit, weil sonst würde man einfach sagen, egal, dann schwimme ich trotzdem gegen den Strom, weil mindestens eine Generation später werden wir die Früchte ernten und viele haben nicht diesen Durchhaltewillen, Dinge zu verändern. Und deswegen ordnen sie sich lieber dem System unter, was sie kennen, wo sie die Regeln auch beherrschen. Und das ist tatsächlich das, wozu es dann am Ende führt, dass wir eben genau diese Rückschritte haben. Und andere, die beispielsweise mit Freiheit überhaupt nicht umgehen können und das darauf zurückführen, dass zu viel Freiheit eben nicht glücklich macht und man eben zu den traditionellen Rollen zurückgeht.
Eines dürfen wir auch nicht vergessen, wenn wir ein, zwei Generationen zurückblicken. Da war es in der deutschen Gesellschaft ganz genauso. Eine Frau musste sich von dem Ehemann genehmigen lassen, wenn sie arbeiten wollte. Wenn sie einen Kühlschrank oder eine Waschmaschine kaufen wollte, musste sie die Unterschrift von ihrem Ehemann einholen. Also wir können uns da durchaus auch einige Arroganz ersparen, oder?
Ich finde, die Argumentation ist gut, um sich zu vergegenwärtigen, dass es ein Prozess ist. Das darf aber nicht dazu führen, dass man sich ausruht und sagt, naja, die werden das schon irgendwie schaffen. Lassen wir sie mal in ihrem Saft da mal schmoren, weil natürlich solche Organisationen und Strukturen nur dann sich weiterentwickeln und verändern. Und das können wir tatsächlich aus der Geschichte lernen, wenn man Druck ausübt. So, und wenn wir diesen Druck eben nicht auf diese Gemeinschaften, auf bestimmte Akteure, die eben sozusagen als Meinungsmacher, als Vertreter der Muslime sich gerieren, dann wird sich natürlich innerhalb dieser Gruppierung auch nichts ändern. Das ist dann tatsächlich keine Arroganz. Die Arroganz spielt dann erst eine Rolle, wenn man eben sagt, wir wissen es besser und ihr müsst das so und so machen, sondern einfach diesen Druck ausüben und deutlich machen, versucht doch sozusagen diese Entwicklung auch anzunehmen und wo können wir euch in dieser Hinsicht auch unterstützen. Also dass man sich natürlich dann auch an die Leute wendet, die wirklich ein Interesse an Emanzipation und ja, also sozusagen des Aufbrechens des Patriarchats und die gibt es, aber die werden tatsächlich bis heute gar nicht in der Breite unterstützt, sondern eher antifeministische und eher traditionelle Akteure.
Da lohnt es sich auch einen genauen Blick auf die Religion zu werfen, denn Religion wird sowohl im Christentum als auch im Islam oft instrumentalisiert, um die Frau zu unterdrücken. Das muss aber nicht zwangsläufig so sein, oder?
Ja, und nicht nur die Frau zu unterdrücken, sondern eben auch die Männer. Und das sehen wir jetzt exemplarisch ja auch bei Muslim Man, wo natürlich die Männer sehr oft auch als Druckmittel eingesetzt werden, teilweise auch unter Erpressung leiden. Also die Erpressung durch die Mutter, die Erpressung durch die Frau ist ja auch eine Realität, was natürlich jetzt die muslimischen Männer nicht davon freispricht, nur noch als Opfer wahrgenommen zu werden. Aber das sind zumindest alles Erklärungsversuche, um bestimmte Mechanismen zu begreifen. Aber es braucht eben diesen offenen Diskurs darüber. Und es wird Menschen brauchen, die mutig sind, auch mal den Gegenwind auszuhalten. Und noch sind sehr viele Muslime sehr zaghaft, genau dieses Selbstbewusstsein auch an den Tag zu legen, rauszugehen, sich zu trauen, diese Dinge differenziert auch anzusprechen, weil man auf der einen Seite manchmal instrumentalisiert wird von eben rechten Gruppierungen, von sehr arroganten Akteuren, das gibt es natürlich auch, und gleichzeitig aus der eigenen Gemeinschaft dann tatsächlich als Nestbeschmutzer, Ausgestoßene dann tatsächlich wahrgenommen zu werden. Und da braucht es ein sehr gesundes Selbstbewusstsein, das auch auszuhalten und zu sagen, das ist der richtige Weg, wir werden das schaffen, wir müssen uns vernetzen und in ein paar Jahren tragen wir die Früchte. Und da eben Empowerment zu betreiben, das ist, glaube ich, jetzt auch so die Stunde jetzt auch dafür.
Sie setzen sich sehr für emanzipatorische Ziele ein. Wie gehen Sie denn selbst damit um, wenn Sie solchen Macho-Männern, egal welcher Kultur, begegnen, wenn man ihnen hinterher pfeift oder übergriffige Sprüche mal loslässt?
Ja, beim Pfeifen, das hängt tatsächlich immer so ein bisschen von meiner Tagesform ab. Meistens ignoriere ich das. Also es ist ja genauso wie mit Komplimenten. Wenn jemand das charmant macht und jetzt nicht übergriffig wird, mir nicht zu nahe tritt, also auch so von der Distanz, dann ist das jetzt erstmal für mich persönlich nicht so gravierend. Und wenn jemand wirklich sehr unverschämt wird oder generell vielleicht in irgendeiner Form übergriffig, verbal vor allem, dann weiß ich mich da schon zu wehren. Also da muss man natürlich dann auch mal aufzeigen, dass das so nicht geht und dass das natürlich auch eine Frage der Erziehung ganz klar ist.
Vielen Dank, Zineb El-Masra. Ihr Buch Muslimen, wer Sie sind, was Sie wollen, gibt einen unaufgeregten, ausgeglichenen Einblick in die Welt jener Männer, von denen Rechtspopulisten so lautstark warnen. Ein Buch, das aber nichts beschönigt und uns klar macht, dass sich bei der Überwindung von Vorurteilen und bei der Integration beide Seiten bewegen müssen. Gerade jetzt, in Zeiten zunehmender Radikalisierung nach rechts und nach links, ist dieses Buch eine wirklich große Bereicherung. Muslimen, wer Sie sind, was Sie wollen. Das Buch ist im Herder Verlag erschienen. Es hat 250 Seiten, kostet 20 €. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich. Vielen Dank.